Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das Ohr so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das Ohr so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Pascal. Und zusammen mit Paulina habe ich Charles & Charlotte gegründet, eine Agentur, die Marken aus Social herausbaut. Heute haben wir Alex im Podcast. Alex leitet das Marketing und die Digitalisierung beim BVB und wir sprechen darüber, wie man eigentlich geiles Social-Media-Marketing für einen Fußballverein macht. Paulina ist heute leider nicht am Start, ab nächsten Mal wieder, versprochen. Deswegen gehen wir direkt rein ins Gespräch mit Alex. Viel Spaß! Alexander Mühl verantwortet beim BVB Marketing und Digitalisierung, Branding, Kampagne, App, Website, alles, was den Club als Marke nach außen trägt. Davor war er Chief Digital Officer bei TBWA, Digitalgeschäftsführer bei Havas. Er ist schon rumgekommen in der Branche. Heute sprechen wir darüber, was es eigentlich bedeutet, Social Media Marketing für einen der bekanntesten Fußballvereine der Welt zu machen. Herzlich willkommen!
Pascal, ich danke dir. Schön, dass ich hier sein kann.
Ich freue mich richtig. Du bist der Erste aus der Sportsbranche bei uns, was mich natürlich als leidenschaftlicher Marathonläufer sehr, sehr freut. Direkt erste Frage, Leidenschaftsfrage. Kann man beim BVB arbeiten, ohne BVB-Fan zu sein?
Ja, das kann man absolut, aber meistens bleibt es nicht lange dabei. Ja. Der Club hat dann schon die Eigenschaft, Leute dann so in ihren Bann zu ziehen, dass du am Ende dann mindestens ein großer Sympathisant bist, selbst wenn du mal irgendwie dein Herz an einen anderen Verein verloren hast. Aber das ist dann schon ein emotionales Umfeld, was sich nicht kalt lässt. Und insofern sind wir da immer sehr zuversichtlich, jeden sehr schnell davon zu überzeugen, auch eine schwarz-gelbe Facette im Herzen zu entdecken.
Ja, ich hatte in der Vorbereitung mir auch ein bisschen eure Kanäle angeschaut natürlich und man ist direkt hooked, ne? Also ich bin direkt drin. Ich dachte mir, boah, diese Emotionen sind ganz besonders.
So soll es sein. Also das versucht man natürlich zu transportieren auf Social Media. Und ich glaube, da wird sich auch das Gespräch von uns beiden ein bisschen drum drehen, wie man das hinkriegt.
Ja, genau. Und was ich im Vorgespräch extrem spannend und besonders fand, war, dass du meintest, dass die ultimative Conversion bei euch der erste Stadionbesuch ist. Es fassen bei euch 80.000 Leute rein, 50.000 davon haben eine Dauerkarte. Ihr habt auf Social aber 86 Millionen Follower. Wie baut man Marketing, wenn das Produkt eigentlich für die allermeisten unerreichbar bleibt?
Ja, also lass mich einmal ein bisschen ausholen insofern, als warum ich das so gesagt habe. Also es ist schon bei uns, bei Borussia Dortmund so, dass wir ein Verein sind, der auch als Clubmarke unfassbar stark aus der Stadionerfahrung kommt. Also wir sind sehr, um es mal ins Englische zu übertragen, also wir haben schon einen starken Fokus auf Experience. Das gilt nicht nur das, was im Stadion ist, sondern so ein Spieltag in Dortmund fühlt sich auch echt anders an. Weil wir auch das Glück haben, dass man so unser Stadion ja fußläufig erreichen kann vom Hauptbahnhof. Und wenn du an einem Spieltag in Dortmund bist, dann merkst du auch, dass Spieltag ist. Das geht in anderen Städten bisweilen ein bisschen unter. Aber was du gesagt hast, klar, bei uns passen nur 81.365 Menschen ins Stadion und Karten sind meistens sehr schnell weg, auch wenn man über den Zweitmarkt immer öfters auch spontan Karten kriegen kann. Den haben wir extra dafür ja auch eingeführt, wenn ein Dauerkartenbesitzer oder Besitzerin mal nicht kann. Aber es ist, und ich komme aus dem digitalen Marketing, es ist tatsächlich so, wir haben das auch, was du gerade gefragt hast mit den in Bezug, ob man Fan sein muss, um hier zu arbeiten. Es ist halt, wenn du im Stadion bist, dann ist das schon etwas, was dich packt. Und deswegen ist es eigentlich auch für jeden unserer Fans eigentlich immer das große Ding auf der Bucketlist, einmal im Stadion gewesen zu sein. Das merke ich auch immer wieder im Austausch mit internationalen Fans. Und jetzt aber auf deine Frage, wie baut man Marketing, wenn das Produkt für die allermeisten unerreichbar bleibt? Ich glaube, das ist die permanente Herausforderung bei allem dem, was wir auf digitalen Kanälen machen und was wir auch an Markenkommunikation nach außen tragen. Wie schaffen wir es, so diesen Anspruch an die Experience oder an diese besondere BVB-Spieltagserfahrung, wie schaffen wir es, das zu übersetzen in ein Storytelling, was genau das versucht zu transportieren? Das ist eigentlich so die zentrale kreative Herausforderung, die wir in allem haben, was nicht nur auf Social-Media-Kanälen passiert, sondern was wir generell im Bereich Kommunikation machen. Teilweise ist das aber auch was unsere Maßnahmen beispielsweise bei der Internationalisierung total prägt. Ja? Also wenn du auf so ein Instrument guckst, so ein urdeutsches Instrument wie den Fanclub, dann merken wir, haben wir jetzt bei der Clubweltmeisterschaft in den USA auch gemerkt, dass die Fähigkeit von Fans auch in anderen Märkten sich zu organisieren, Watchpartys zu veranstalten, das gemeinsame Schauen von BVB-Games, gemeinsame Veranstaltungen zu machen, dass das etwas ist, was uns sehr stark trägt und was uns auch einfach hilft, dann international zu skalieren. Und ich liebe eigentlich auch immer unsere Social Media Pieces, was die Kollegen in New York machen, wenn wir da halt Watchpartys machen in Mexico City, in New York bin ich auch selber mal öfters auf welchen gewesen. Oder jetzt Club World Cup war für uns klar, dass wir sowas wie Fan-Embassies machen an den Spielorten, wo halt Fans, aber auch Mitarbeiter, Partner, Sponsoren, auch Neutrale dann irgendwie zusammenkommen können, um so diese BVB-Experience dann zu transportieren. Das war natürlich wieder eine großartige Source of Content für Social Media auch und da schließt sich dann so der Loop. Also du versuchst es immer einzuweben in dein Storytelling.
Okay. Und das heißt, also wenn ich es richtig verstehe, dann habt ihr, wenn ich mir erstmal so ein Markenmodell anschaue, dann würdest du dann sagen, dass in der Mitte, im Kern bei euch dieses Experience, dieses Erleben, Fan zu sein, zusammenzukommen, Zugehörigkeit, Identität stiften, auch mal im Stadion zu sein, dass das so bei euch der Kern ist, was ihr überall transportieren wollt?
Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, man kann von so einem BVB-Erlebnis dann irgendwie sprechen. Und ich glaube, das hilft uns auch im Wachstum, weil dieses Erlebnis halt auch Neugier weckt und Interesse weckt, auch über den Sport hinaus. Ja? Also eine andere These, die ich immer habe, ist eigentlich, wir haben eigentlich so zwei Arten von Produkten. Auf der einen Seite sind wir ein Sportprodukt, also ein Entertainment-Produkt, wenn du so willst. Ja, und du gehst ins Stadion, weil du schaltest ein BVB-Spiel ein, weil du sagst, ich will einen guten Fußball sehen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch echt Identitätsspender. Ja, also unheimlich viele Leute, die quasi ihr Selbstbild und Facetten ihrer Persönlichkeit mit dem Club verbunden haben. Daraus kommt so diese besondere Melange. Und gerade das macht es ja dann wieder interessant, weil sich ein Spieltag bei uns echt anders anfühlt als in anderen Stadien. Das gilt ein Stück weit für die Bundesliga, aber auch generell merke ich, das ist auch die Faszination, die das in den USA weckt. Und das ist das, was wir versuchen dann immer durchzutragen in all dem, was wir kommunizieren nach außen.
Und wenn du sagst, das fand ich gerade ganz, ganz spannend, wenn du sagst, Wachstum, das hilft fürs Wachstum, woran messt ihr Wachstum? Ne? Also weil der Umsatz im Stadion, der wird ja begrenzt sein. Ist es dann Merch oder sind es andere Produkte oder sind es einfach, ihr misst es an Fans oder woran macht ihr das fest?
Naja, also du hast natürlich die kommerziellen Kernzahlen, Merch-Umsätze, aber auch Fußballakademie-Umsätze. Wir haben ein großes Fußballakademie-Business auf der gesamten Welt, wo Kinder überall in Schwarz-Gelb mit vom BVB zertifizierten Trainern Fußball spielen in diesen Akademien. Also du hast das kommerzielle Zahlenwerk, was D2C ist, wenn du so willst. Du hast natürlich die Anzahl an Fans und Followern, also messbare Größe in digitalen Kanälen. Fans, teilweise natürlich auch Marfo-Daten, die du immer cum grano salis nehmen musst. Deswegen schon, aber kommen wir gleich noch mal zu. Also das Thema Followerzahl und Reichweite in sozialen Netzwerken für uns schon ein wichtiger Parameter dafür ist, wie es uns gelingt, neue Zielgruppen zu erreichen. Und ein anderer Faktor sind dann natürlich auch B2B-Erlöse. Und das Ganze ist natürlich miteinander verzahnt. Wenn wir sehen, wir bauen uns eine Fanschaft in den USA auf, werden wir natürlich auch für internationale B2B-Partner interessanter, weil die sagen, okay, das BVB als Werbeplattform, spannend für nicht nur den deutschen Markt, sondern auch in den USA, wo Storytelling mit uns ja dann immer so eine etwas andere Edge reinbringt, weil wir laufen ja schon auf einem anderen Betriebssystem als klassische US-Franchises, was dann wiederum, ne, und das ist wieder das, was ich meine, was wieder eine Faszination bei den Amerikanern auslöst, weil die sagen, okay, das ganze Ding funktioniert so anders und so anders aufgesetzt. Das finde ich spannend, dafür interessiere ich mich.
Ja, okay, cool. Also so Operating System verstanden, wie ihr drauf schaut. Jetzt mal eine organisatorische Frage, weil du hattest auch gesagt, dass Social Media bei euch in der Kommunikation angedockt ist, also eher an der Presseabteilung als am Marketing. Welche Herausforderungen entstehen da und wie geht ihr damit um? Wie löst ihr das?
Naja, also die Herausforderung bestand natürlich darin, dass Fußballvereine, ich glaube, du hattest ein Riesenwachstum in den 10er Jahren, ja, durch Mediaerlöse, der Scope wurde immer größer, dann hast du dieses Füllhorn an digitalen Kommunikationskanälen. Da muss ich ja auch mal wirklich vergegenwärtigen, wie sich Clubkommunikation verändert hat in den letzten 20 Jahren. Also was vor 20 Jahren dann halt noch Out-of-Home-Plakate auf der B1, eine Stadionzeitung war und statische Werbebanden im Stadion, hat sich ja, ist ja explodiert in ein Ökosystem von meistens digitalen Kanälen, die du unter den verschiedensten Aspekten und Themen dann bespielen musst. Und es ist tatsächlich so, dass Social-Media-Kommunikation auf Clubseite eigentlich aus der Sportberichterstattung kam. Ne? Also wirklich Sportredakteure, die Artikel für eine BVB.de schreiben, Videoredakteure, die vorher auch bei Sport-TV-Sendern gearbeitet haben und eher sportjournalistisch-dokumentarisch daran ging, Trainingscontent zu erstellen, Spieler-Highlight-Clips zu erstellen und Ähnliches. So, das hat sich natürlich geändert, weil sich auch, sag ich mal, Fußballkultur im digitalen Raum total ausdifferenziert hat. Und wie das immer so ist, da ist ein Fußballverein auch nicht anders als ein Unternehmen. Also ich glaube ja auch, ich war ja vorher auf Agenturseite, du hast bei Social Media hast du eigentlich immer die Klopperei drum gehabt, ist es jetzt ein PR-Thema, ist es ein Marketing-Thema, ist es irgendwas dazwischen? Das ist im Fußballverein auch so. Ich glaube, der Herausforderung stellt man sich auf zweierlei Sachen. Einerseits ist das ein klares Change-Management, also bei allen eigentlich das Bewusstsein dafür schaffen, wie verändert sich die Rolle von Social-Media-Kommunikation im gesamten Kommunikationsmix. Dass es auch darum geht, logischerweise nah an der Mannschaft zu sein und den Behind-the-Scenes-Content zu bringen, der auch bei uns unverändert am besten funktioniert, weil das ist das, was die Leute interessiert. Dass du aber auch schon so in der Social-Media-Kommunikation, du auch schon insofern, dass es dann auch ein Marketingkanal ist, wo du logischerweise auch Produkte platzierst und kommerzielle Geschichten rund um den Club erzählst. Ist ja auch wertvolles Inventar für unsere Partner. Ja, es ist auch Werbeinventar, wenn man so will. Also eigentlich klassisches Content-Marketing. Und zu dritt aber auch, dass du halt die Geschichte vom Club auch größer erzählen musst. Ja, rund um Merch-Kollaboration. Jetzt hatten wir diesen Street-Soccer-Cup, den wir in L.A. gespielt haben. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auf Black and Yellow gesehen hast, wo wir auch mit amerikanischen Influencern zusammen Geschichten rund um Fußballkultur in den USA Grassroots-Soccer erzählt haben, dass das eigentlich alles in so einen Storytelling-Mix dann irgendwie reinkommt. Und am Ende ist es wie immer so, du musst, was ich gerade sagte, im Rahmen von einem Change Management gemeinsames Bewusstsein dafür schaffen, dass der Scope halt einfach breiter ist und dann den permanenten Austausch und den Dialog darüber forcieren oder institutionalisieren, welche Themen jetzt gerade nach vorne gehören. Und dann schaust du am Ende auf die Zahlen und machst dann die Feinsteuerung, dass du sagst, welches Thema performt, in welchem Format, auf welchem Kanal am besten. Und tatsächlich auch, das haben wir dann hinterher in der Content-Strategie auch gemacht, du Kanäle nach den Zielen aufschlüsselst. Also was ist der Kanal, über den du auf eine maximale Reichweite gehst? Wo holst du dir eher Engagement? Was ist der Kanal, auf dem du die besten Klicks zu beraten hast? Weil da packst du vielleicht dann auch eher deine kommerziellen Aktivierungen hin, weil du da die Klicks dann irgendwie messen willst. Was ist ein Kanal, der stärker für B2B-Kommunikation funktioniert? Was geht international besser? Ja, das haben wir tatsächlich mal einmal gemacht und das bietet so den Rahmen, auf dem wir dann agieren. Wobei man Fußball ist natürlich auch immer noch sehr schnelldrehend. Also wir sind eigentlich agile Organisation per Definition. Wir arbeiten eigentlich in der heißen Phase arbeiten wir in 3-Tages-Sprints, weil alle 3 Tage ist ein Spiel. Und gerade Social, ne, da zentriert sich alles um die Spieltage.
Ja, absolut. Boah, kann ich mir vorstellen, dass der Speed irre ist. Was ich sehr gut finde, bin ich großer Fan von, klare Ziele zu setzen. Was wollen wir erreichen? Wo? Ja. Und das dann auch konsequent auf den Kanälen zum Leben zu erwecken und nachzuverfolgen. Ja. Weil oft habe ich das Gefühl, werden so Kanäle zu so einer Art, soll ich sagen, Sammelbecken oder Müllhalde, wo ganz viele Stakeholder oder Stakeholderinnen ihre Interessen versuchen zu verwirklichen. Und im Endeffekt hilft das den Leuten da draußen dann weniger, ne? Weil irgendwie die Identität davon verwässert wird. Von daher bin ich großer Fan von.
Ja, ich komme ja aus dem UX-Design und früher war das immer die Diskussion, was kommt auf die Startseitenbühne auf einer Webseite? Ja. Ich auch mal gesagt habe, Leute, die Diskussion, guckt doch lieber, wo ihr in Google rankt mit einem Thema, weil da kommt der Traffic her. So, ne? Aber das ist halt...
Ja, fair, ne? Fair.
Generalisten versus Spezialisten.
Ja, der Klassiker. Und sag mal, bezüglich Kanäle, ihr habt ja mehrere Kanäle, ne? Ich glaube, die großen beiden ist einmal der @BVB. Das habe ich fairerweise nicht auf dem Schirm, wie groß, aber hast du es im Kopf zufällig?
Wo denn? Auf welchem Kanal?
@BVB. Ihr habt ja @BVB und ihr habt ja @BlackYellow.
Ja, also wir haben auf Instagram, auf dem @BVB, knappe 21 Millionen. Und jetzt mal in der Relation, und Black and Yellow liegen wir im Moment bei 6,2 Millionen Follower.
Okay. Erzähl mal kurz, warum die beiden Kanäle, was sind die unterschiedlichen Zielsetzungen, wer ist der BVB, auch für wen, wo, was?
Naja, also es ist tatsächlich, der Startpunkt wäre natürlich, wir denken vom Fan her. Also welcher Fan verlangt in welcher Situation eigentlich welche Art von Content? Und uns war klar, es liegt einerseits an der Legacy, aber auch an dem, was die Erwartungshaltung unserer Fans ist, dass wir auf den deutschen Kanälen noch mal ein Stück weit näher am, sag ich mal, sportjournalistischen Anspruch sind, stärker behind the scenes machen, näher an der Mannschaft daran sind. Weil Leute, die uns im Dachraum folgen auf Social Media, logischerweise ein Bild vom BVB haben, was geprägt ist durch langjähriges Fantum. Idealerweise hatte ich dein Papa schon mitgenommen ins Stadion. Ja, also da ist eine ganz andere Basis da. Uns war dann aber auch klar, wenn wir das ganze Thema internationale Accounts forcieren wollen, reden wir von einer ganz anderen Ausgangslage, sondern da reden wir über Leute, die auf uns aufmerksam geworden sind, vielleicht weil sie eine Choreo gesehen haben im Stadion im Rahmen einer Champions League Übertragung, weil sie uns vielleicht in einem Rahmen einer Fußballakademie begegnet sind und sagen, was hat's mit diesen Schwarz-Gelben auf sich? Also es war klar, dass wir bei diesen Zielgruppen von einer ganz anderen Basis reden. Und das war dann im Grunde das Eingeständnis zu sagen, lasst uns in der englischsprachigen Kommunikation eine eigenständige Content-Marke aufbauen. Das ist das @BlackandYellow-Handle, was wir unverändert auf X und auf Instagram vor allem aktivieren. Ja, die Accounts werden auch aus New York gesteuert von lokalen Agenturpartnern. Wir arbeiten da mit Spot5 zusammen, mit dem wir sehr viel zusammenarbeiten. Und in der Content-Strategie war uns immer von Anfang an klar, dass wir da mehr Leeway geben müssen. Auch da funktioniert spielerbezogener und spieltagsbezogener Content extrem gut. Aber wir wussten auch, dass wir da unser Storytelling ein bisschen verändern müssen. Ja? Weil Fußballkultur in den Märkten auch ein bisschen anders ist. Ein bisschen mehr Banter, ein bisschen mehr Augenzwinkern, vielleicht ein bisschen lifestyleiger, etwas reaktiver zu kulturellen Phänomenen, ja, das ganze Thema Memes auch nochmal ganz anders anspielen, was du in Deutschland vielleicht nicht so offensiv machst, ja, weil die Fußballkultur halt eine andere ist. Und das war eigentlich der Kerninsight, den haben wir jetzt tatsächlich auch nochmal erweitert auf den spanischsprachigen Raum, also mit El Dortmund. Wer BVB-Fan ist und sein Spanisch trainieren möchte, kann ich nur das El Dortmund-Handle empfehlen, dem auch zu folgen. Ich trainiere damit aktiv, wo wir auch nochmal einen etwas anderen Spin reinbringen müssen. Das Schöne ist natürlich, dass sich die Sachen dann wechselseitig inspirieren. Also wir auch jetzt, was Design angeht oder das Rumspielen mit visuellen Effekten, man kann auf Black Yellow nochmal gut Sachen ausprobieren und die inspirieren und informieren dann so über die Zeit dann unsere deutschen Handles. Also ich fand, die waren schon mal weiter auseinander. Es ist immer noch ein bisschen differenziert im Rahmen dessen, was ich gerade gesagt habe, aber es ist definitiv unfassbar viel Inspiration auch auf beiden Seiten dann da.
Ja, cool. Aber das heißt trotzdem, die Hauptkanäle für euch sind Instagram. Ist das so die wichtigste Plattform bei euch? Oder?
Naja, Instagram, ja, also würde ich schon sagen, ich finde, was chronisch unterschätzt wird, ist Facebook, was auch für uns immer noch ein unverändert starker und wichtiger Kanal ist, weil wir da auch viele Fans erreichen. Auch wenn er nicht mehr so sexy ist und sich nicht mehr so gut auf Panels präsentieren lässt, aber in der Kommunikationsarbeit unverändert von Wert. Was wächst wie wahnsinnig ist TikTok. Da hängen wir mittlerweile bei ich glaube 19,3 Millionen Followern, die da so aufgelaufen sind. Da haben wir auch echt amtliche Reichweiten, so 630.000 Views über ein Reel, so gemittelt über alles. Das ist schon extrem spannend. Da liegt schon nochmal ganz klar unser Fokus drauf, ja. Also, aber gerade so, ich sag mal so, die Spieltagsstory beim BVB ist das Umkämpfteste, was wir haben. Da wollen wir alle rein.
Kann mir vorstellen. Ja. Wie macht ihr das denn jetzt? Also, du hast ja ein paar Plattformen genannt. Also, TikTok wächst, dort ist eben X genannt, Facebook ist am Start, Instagram ist am Start. Also, wie orchestriert ihr denn den Content zwischen den Plattformen? Recycelt ihr Content? Gibt es da beispielsweise eine Instagram-First-Strategie und dann wird das Reel auch als TikTok und als YouTube-Shorts und auf X und Facebook gespielt? Oder macht ihr dezidiert wirklich eigenen plattformnativen Content?
Also, wir bauen schon eigenen plattformnativen Content. Das ist sehr, also ich meine, bei Plattformen wie X oder sowas ist es relativ klar. Aber meistens denkst du sehr häufig schon vom Instagram-Channel her. Ja, aber im Grunde musst du es ja, und das tun wir eigentlich auch, du denkst es vom Thema her. Also du hast ein Thema, was du raustragen willst in die Fans, und da musst du schon schauen, wie erzähle ich das jetzt auf Facebook, wie erzähle ich das auf Instagram, bringe ich das auf X, ja oder nein? Das ist, glaube ich, immer so ein Startpunkt. TikTok definitiv nochmal einen Sonderfall, weil neben Highlight-Reels, also sportlichem Content, brauchst du da natürlich echt nochmal ein ganz anderes Storytelling. Da bist du viel jünger unterwegs, spielst du mir viel mehr auf Memes an. Lässt sich auch, finde ich, bei unseren Frauenkanälen schön sehen. Ja, da, wo auch ein BVB-Frauenkanal auf Instagram nochmal sehr viel mehr begleitend ist, was sportliche Entwicklung angeht. Also den kannst du eigentlich nutzen wie ein Live-Ticker. Wenn du Spieler-Highlights sehen willst und auf dem Laufenden bleiben willst während so eines Spieltags, ist dann TikTok auch dadurch, dass der Algorithmus, der das ja eigentlich losgelöst von Zeit und Raum in die Timeline spielt, viel, viel lifestyleiger und augenzwinkernder und ähnliches. Also TikTok wirklich dediziert bespielt, und bei den anderen ist es dann eigentlich viel stärker themenlastig. Und unsere Gaming-Kanäle sind eh nochmal ein ganz eigenes Ökosystem, wo wir auch mit Twitch die Livestream-Sachen machen. Genauso wie eigentlich WhatsApp. Was auch unfassbar starker Kanal ist, unfassbar starke Klickraten. Deswegen wir den auch sehr dosiert und gezielt bespielen, weil da wollen wir dann am Ende auch nicht in Spam kommen, sondern schon nochmal sehr genau drauf schauen, wie halten wir da die Relevanz der Infos hoch, die wir da reingeben.
Ja, okay. Cool. Und mal eine übergreifende Frage zu eurem Kernprodukt, das Spiel an sich, 90 Minuten. Wenn ich mir anschaue, die Gen Z, wie kurz die Aufmerksamkeitsspanne ist, dann würde ich mal die große These in den Raum werfen, dass unter 25 keiner mehr die Geduld und die Ausdauer hat, sich ein 90-minütiges Fußballspiel von A bis Z anzuschauen. Und ich finde zum Beispiel spannend, wie Basketball gerade abgeht auf Social, weil das halt von der Geschwindigkeit und von den Momenten wirklich gemacht ist für kurze Highlights und Vertical Video. Wie guckst du da drauf? Kann Fußball dieses Aufmerksamkeitsproblem lösen, oder wie geht ihr damit um?
Naja, also ich glaube, deine Kernthese stimmt. Ich glaube, dass in einer immer stärker Highlight-getriebenen Social-Media-Kommunikationswelt Sportarten wie Basketball da einen strukturellen Vorteil haben, weil ihr Gameplay viel stärker Highlight-basiert ist. Ich glaube tatsächlich, also ich würde widersprechen, es gibt noch Menschen unter 25, die sich 90 Minuten am Stück Sachen angucken. So,
ein paar.
Das glaube ich wirklich. Ich glaube, aber die Herausforderung ist natürlich, dass du dann immer in Bereich wie Second-Screen-Nutzung und so etwas gehst, was man bei sich selber ja auch manchmal beobachtet. Also wenn ich sonntagnachmittags mir noch mal ein Fußballspiel auf dem Sofa angucke, dann habe ich meistens auch das iPad noch in der Hand. Weil es natürlich auch lustig ist, was parallel zu einem Spiel auf Social Media dann irgendwie passiert. Das sind ja auch manchmal dann auch sehr, sehr, sehr lustige Konversationen. Aber was du ansprichst, ist, glaube ich, die zentrale Herausforderung für Fußballvereine. Und ich glaube, die ganze Magie von Fußball entfaltet sich immer noch in 90 Minuten, weil Fußball halt mehr ist als nur Highlights. Daran glaube ich fest. Das macht die Faszination an. Das ist das Thema Stadion Experience auch immer noch mal was. Gerade auch das Thema mit Freunden zusammenschauen. Also ich glaube, Fußballspiel gucken ist schon so ein sozialer Klebstoff, der seinen eigenen Mehrwert hat, jenseits dessen, was auf dem Platz passiert. Da glaube ich sehr fest dran. Ich glaube eher, man muss eine Doppelstrategie fahren, nämlich diese 90-Minuten-Experience stärken, ausbauen, vielleicht auch digital noch viel stärker begleiten, um diese Second-Screen-Use-Cases abzudecken. Und das andere ist natürlich in der Vor- und Nachberichterstattung viel stärker diese Highlight-getriebene Sehensgewohnheiten der jungen Generation antizipieren und bedienen. So, ne? Das ist aber auch ein Weg, also das ist ja auch etwas, was sich auch nochmal sehr, sehr gewandelt hat. Also früher warst du auch in Social Media Kommunikation extrem spieltagsbezogen. Ja, und mittlerweile bist du eigentlich ein 24/7 Media Haus, weil irgendwas ist immer, und sei es eine Trainingssession, sei es eine CSR-Initiative, sei es irgendwas anderes, was du zu erzählen hast rund um den Club. Du fütterst schon eigentlich permanent rein.
Ja, okay, fair. Das gute alte Modell des Content Engines, ne?
So ist es.
Und sag mal, so, es gibt ja relativ selten den Fall, also wenn man Fan ist, ist man Fan. Es gibt das ja, glaube ich, sehr, also so eine fußballerische Identität setzt sich ja, würde man sagen, 18, 19 irgendwie fest. Dann hat man eben seinen Verein oder nicht. Wie geht ihr damit um? Habt ihr da einen besonderen Fokus auf jüngere Leute? Wie sieht da eure Strategie aus?
Naja, ich glaube, auf der einen Seite gebe ich dir recht, so ein Lieblingsverein setzt sich dann meistens sogar schon relativ früher fest. Und deswegen ist das Thema Kinder- und Jugendmarketing für uns echt ein großes Thema. Es gibt den BVB Kids Club, wir haben Initiativen zum Jugendmarketing, um auch junge Leute ins Stadion zu kriegen. Also wir haben feste Kontingente für Jugendliche, wie du gesagt hast, wir sind gesegnet mit über 50.000 Dauerkartenbesitzern. Aber das heißt natürlich auch, dass entsprechend weniger Karten auf dem Markt sind. Und wir dann schon gezielt darauf achten, wie wir da mehr junge Leute ins Stadion reinkriegen, wegen dem, was ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube aber auch, dass du einen Trend hast, der witzigerweise, glaube ich, sehr durchs Gaming geprägt ist, dass Vereinsloyalitäten tendenziell ein bisschen abnehmen bei Jüngeren. Und dieses Phänomen, dass junge Fußballfans stärker Spielermarken folgen, also du bist eher Fan von einem Messi, einem Ronaldo, einem Marco Reus, und deine Club-Loyalität wandert so ein bisschen mit den Vereinen. Ja, es gibt ja einen Grund, warum so viele Inter-Miami-Trikots jetzt an der türkischen Mittelmeerküste in Basaren hängen. Das ist eigentlich immer die beste Mafo, da mal zu gucken, was hängen sie denn irgendwie hin. Also da waren dann Kids erst Barcelona-Fans, dann Paris Saint-Germain-Fans und jetzt halt Inter-Miami-Fans. Also das ist schon ein Phänomen für uns im Clubmarketing, ist dann halt die Herausforderung, profitieren wir auch von. Also Bellingham und Haaland haben uns unheimlich viele Follower und Interessenten gebracht, die halt Interesse an der Spielermarke hatten. Und dann ist es halt die Aufgabe im Clubmarketing, die Geschichte des großen Ganzen zu erzählen und so viel Sympathie und Fantum wachzuhalten. Ja? Also nimm mal uns im japanischen Markt, wir machen in diesem Sommer eine Asientour. Und wir haben seit Jahren keinen japanischen Spieler gehabt. Aber wir sind da immer noch stark als Clubmarke, einfach weil wir mit Shinji Kagawa damals wirklich einen Helden hatten, der hier auch großartige Momente geschaffen hat. Ja, das heißt, ich glaube, dieser Wandel, den du da siehst, den müssen wir einfach antizipieren, damit müsst du umgehen. Ja. Aber was wichtig ist, ist, und das ist vielleicht bei uns im Fußballmarketing anders als in anderen Kategorien, es ist ja nicht meine Ambition, ein Bayern München Fan oder Gott bewahre ein Schalke 04 Fan zu konvertieren in einen Borussia Dortmund Fan. Das geht dir am ehesten noch Interesse bei Neutralen irgendwie zu wecken, aber ansonsten stimmt die These, Loyalitäten baust du jung auf und ansonsten liegen ja die großen Wachstumspotenziale eigentlich eher im internationalen Raum.
Ja, absolut fairer Blickwinkel. Kennen wir halt auch bei vielen Marken außerhalb vom Sport. Ne? Ist auch ganz oft, dass Markenpräferenz im jungen Alter geprägt wird und dann muss man überproportional viel investieren, um diese Präferenzen und die Wahrnehmung wieder zu verändern. Was ich richtig cool fand, war euer Sondertrikot zu 100 Jahren Rote Erde. Kannst du vielleicht noch ein bisschen besser erzählen als ich, was ihr da gemacht habt. Was ich ein bisschen spannend fand, also es geht dort um Tradition. Und meine Frage ist so, also wann ist das auserzählt? Weil ich verstehe, ne, Fußball kommt ja stark über Heritage. Auf der anderen Seite, wenn man zu viel über Heritage spricht, dann hast du auch dieses Risiko, dass du Stillstand hast und nicht mehr nach vorne gerichtet bist. Deswegen fände ich es einmal spannend, wenn du das einmal einordnen könntest, was ihr da gemacht habt, wann das funktioniert und wann nicht.
Also einmal zu deiner zugrunde liegenden Kernthese. Ich glaube, Heritage bei Fußballvereinen kein Ballast ist, wenn man dieses richtig erzählt, sondern eigentlich eher das Trampolin, von dem aus du in die Zukunft springst. Also mir hat mal einer gesagt bei einer Präsentation, und das fand ich ein nettes Kompliment, der kannte uns nicht, Angelsachse, der meinte, sinngemäß, Borussia Dortmund wirkt auf mich wirklich wie ein Verein, der sich sehr seiner Vergangenheit bewusst ist, aber auch ein klares Bild von seiner Zukunft hat. So, und das gilt auch fürs Marketing-Storytelling. Glaube ich fest dran. Weil diese ganzen Traditions- und Identitätsstories, die sind im Grunde diese permanente Selbstvergewisserung, auch gegenüber unseren loyalsten Fans. Ihr mit eurem Fantum seid ihr Teil von etwas Größerem, was weit zurückreicht. Und das ist immer noch ein unfassbar starker identitätsstiftender Faktor. Und den wollen wir natürlich auch gezielt pflegen. Der ist natürlich auch dann eine gute Grundlage für kommerzielle Aktivierungen, das will ich gar nicht verschweigen. Das heißt, wenn wir Sondertrikots launchen, versuchen wir schon natürlich im Produktdesign, auch in der Art und Weise, wie wir die Kampagne erzählen, das nicht in reine Retro-Kampagnen ausufern zu lassen. Also wir hatten vor 2 Jahren das Null-Neon-Trikot, wo wir eine 90er-Jahre-Ästhetik versucht haben, sehr zeitgemäß zu übersetzen und in die Zukunft zu übertragen. Aber es ist schon für uns etwas, wo wir merken, dass wir auch das höchste Engagement kriegen. Also die Leute lieben auch diesen Content und auch kommerziell funktionieren diese Sachen sehr, sehr gut. Was wir neben dem 100-Jahre-Trikot, Sondertrikot aber auch machen, sind dann solche Sachen wie eine Kollaboration mit One Piece. Was auch immer eine sehr lustige Geschichte ist, die ich gerne reinbringe, weil wir sind damals mit One Piece zusammengekommen, zum ersten Mal im Rahmen einer Asien-Tour und dann hatten wir, und das funktionierte sehr gut, es gab eine persönliche Affinität von Spielern, also Karim und Jule Brandt, ne, haben immer gerne diese Gesten gemacht nach Toy-Erfolgen, die aus dem One Piece-Manga-Universum inspiriert waren. Und wenn man nicht in dieser Kultur drin ist, hat man ja keine Ahnung davon, wie groß das ist. Ich glaube, die Gesamtauflage von den One Piece Comics ist größer als die von Stephen King. Das ist schon ein Benchmark. Naja, auf jeden Fall haben wir gesagt, pass auf, wir machen mal eine Spieltags-Experience mit denen. Ja? Und zwar haben wir das dann so gemacht, dass wir hatten so 20.000 Goodie-Bags, einen Schal und eine speziell designte BVB One Piece Karte. Und haben gesagt, ja, dann machen wir das am Spieltag und dann lass uns doch noch in der Fanwelt eine One-Piece-Experience machen. Gehst vorbei, machst ein Selfie, interagierst damit, kriegst diese Karte umsonst. Keiner von uns hatte eine Vorstellung davon, wie viele Leute das irgendwie zieht. So, das Resultat war, wir hatten 2 Wochen lang 800 Meter Schlangen vor der BVB-Fanwelt, vor dem Stadion, permanent. Und dann hatten wir am Spieltag, ich habe sowas noch nicht gesehen, wir hatten Leute im Stadion, das war das Spiel, was, glaube ich, ausverkauft, auch dann Zweitmarkt, wo wirklich die Hölle los war. Ich habe Bilder gesehen, ich meine, so sollte es nicht sein, aber ich habe Leute gesehen, die sind reingegangen ins Stadion, haben sich das Goodiebag geholt, dann sind die wieder rausgegangen. 2 gesehen. Was natürlich total krank ist. Und wir hatten im Service, wirklich, da haben sich Leute aus Tokio gemeldet, aus L.A., die sind reingeflogen für den Spieltag, um das Spiel zu sehen und die Karte zu sehen. Und das ist ja jetzt nicht zwingend das Naheliegende. Aber mein Punkt ist einfach der, natürlich spielst du die Traditionskarte, weil du weißt, das ist für eine Menge an deinen Fans, ist das ein unfassbar wichtiges Motiv. Aber du schaust natürlich auch, wo sind in diesen überlappenden kulturellen Phänomenen, Gaming-Kultur, Lifestyle, Popkultur, wir haben auch mal ein Heimtrikot gelauncht, oder geleakt in einem Video von einem Dortmunder Rapper. Und wir hatten keine Ahnung, wie groß dieser Overlap zwischen Manga-Kultur und Fußballkultur ist. Jetzt wissen wir es. Und das wird uns natürlich auch inspirieren für weitere Aktionen.
Ich finde das ultra geil, dass ihr da erstens über unterschiedliche kulturelle Räume, Communities reinschaut, mit denen experimentiert, da in Collabs reingeht. Weil das macht ja eine Marke sehr einzigartig. Und das ist ja auch dann im Endeffekt, wenn wir wieder über das Thema Zugehörigkeit und Identität sprechen, genau der Punkt, wie man Relevanz eben heutzutage schafft. Und es ist nicht mehr einfach nur Botschaft reinsenden, sondern genau diese Erlebnisse zu kreieren.
Naja, und es ist halt für uns auch ein Weg zu wachsen, muss man einfach auch sagen. Und das kommt aber aus einem intrinsischen Anspruch. Also der BVB hat schon den Anspruch, ein Verein für alle Menschen zu sein. Und das heißt ja nicht, dass wir dann nur noch optimieren können auf 50-jährige Traditionsfans, die mit Kutte seit 20 Jahren ins Stadion kommen, sondern unser Anspruch ist ja intrinsischerweise und nicht nur aus kommerziellen Erwägungen, das ist halt das schöne Irrationale am Sport, also spöttisch könnte man sagen, mein Ziel ist ja eigentlich die Weltherrschaft in Schwarz-Gelb, weil ich will ja, dass so viele Menschen wie möglich Teil dieser Gemeinschaft werden. Ja? Und dann muss ich natürlich schauen, wo sind denn diese kulturellen Überlappungsräume, wo wir eine Relevanz reinkriegen können. Und ich glaube, eine Menge One-Piece-Fans, die bisher noch keinen Bezug zum BVB hatten, denken sich jetzt so, hey, cooler Verein.
Ja, ultra cool, genauso muss das sein, richtig stark. So. Wir hatten am Anfang ein bisschen über Follower und Follower-Zahlen gesprochen. Jetzt ist das ja eigentlich nicht mehr die KPI, die auf Social die relevanteste ist. Es geht ja eher hin zu Views, zu Netto-Reichweite. Kannst du auch nochmal erzählen, was du gleich, wo ihr drauf schaut. Aber meine Frage ist eigentlich, also wie erklärst du es intern Entscheidern und Entscheiderinnen bei euch, die Social immer noch nur an Followern messen, dass das nicht mehr State of the Art ist?
Naja, also, was du sagst, ist natürlich richtig. Es gibt aber auch Situationen, wo eine Followerzahl, von mir auch liebevoll der CEO, KPI genannt, durchaus auch nochmal echt eine Relevanz hat. Nämlich dann, wenn der CEO mit dem CEO redet.
Aha.
Verstehst du, was ich meine? Also, ja, wenn, ja, ja. So, also von daher möchte ich das mal nicht vom Tisch nehmen, sondern es gibt, also genauso wie du, was hast du denn vorhin gesagt? Du hast gesagt, Alex, ihr habt 86 Millionen Follower und 80.000 Zuschauer im Stadion. Also du hast den KPI ja selber benutzt. Ja, weißt du, weil er hat natürlich eine Plakativität, der erstmal eine bestimmte Skalierung und Größe sofort kommuniziert. Und da, finde ich, hat dieser Wert dann auch unverändert seine Berechtigung. Aber wenn es natürlich jetzt darum geht, wie verwalten wir unser Social Media vom Inventar, wie optimieren wir unsere Content-Strategie, wie weisen wir Ressourcen zu, welche Werthaltigkeit hat ein Instagram-Post versus einem LinkedIn-Post in verschiedenen Partnerpaketen und Sponsoring-Vereinbarungen, dann muss man natürlich extrem granularer arbeiten und, was ich vorhin hatte, klare Ziele definieren und daraus dann sein KPI-Dashboard oder sein KPI-Gerüst eigentlich aufbauen. So. Cool. Und für uns ist das im Kern, also ich habe es mir gerade nochmal parallel aufgerufen, also wir clustern eigentlich, also wir splitten zwischen B2B und B2C, ne, weil wir natürlich auch viele Partner und Sponsoren haben und eigene Kommunikationsziele, die eigentlich in B2B-Communities reingehen, aber da ist natürlich LinkedIn der zentrale Faktor. Ansonsten definieren wir ganz klar, wo haben wir Reichweitenkanäle, wo wir maximale Sichtbarkeit erreichen wollen, auch für Partner und Sponsoren. Ja, das sind dann logischerweise Instagram, aber auch ein TikTok, auch in Facebook in weiten Teilen, wo wir schon eigentlich uns einen Durchschnittsreichweite je Post, ja, und den Media Value, der sich daraus ergibt, das sind für uns dann ganz, ganz wichtige Steuerungseinheiten. Engagement ein anderer Punkt. Wo wir einen Engagement-Store entwickeln. Ne? Da fällt beispielsweise WhatsApp rein, weil das ist für uns kein Reichweiten-Kanal, sondern ist ein Reichweiten-Skandal.
Oh, gut, ein Reichweiten-Skandal, komplett übereskaliert.
Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Da fällt zum Beispiel auch ein X rein. Ja, weil kann man ja, über die Plattform kann man ja denken, was man will, aber gerade im angelsächsischen Raum ist sie halt auch im Fußballkontext immer noch eine große, relevante Bubble. Und wo wir halt mit den Fans dann viel interagieren. Und das sind eigentlich für uns so die Hauptzahl der Kennzahlen, mit denen wir unsere Social-Media-Aktivitäten dann bewerten. Und wir haben es dann tatsächlich nochmal runtergebrochen in einzelne, weil es auch eine vertriebliche Sache ist, in einzelne Produkte, die wir anbieten. Also da reden wir dann über Posts, Stories, also überall da, wo wir im Content-Marketing, Inventar anbieten. Das ist so grob unser Framework.
Cool. Könnte ich mit dir jetzt, glaube ich, eine Stunde drüber sprechen. Aber du musst gleich weiter. Deswegen unsere Abschlussfragen. Nochmal eine ganz kurze Antwort von dir. Erste Frage. Wie nutzt du gerade KI?
Ich nutze KI immer mehr, weil ich das Thema unfassbar faszinierend finde. Und ich bin ja ein großer Hype-Skeptiker. In dem Fall bin ich aber komplett auf dem Hype-Train, wenn man so will, weil einfach die persönlichen Mehrwerte sehe. Das ist eine Mischung aus logischerweise Research, Suchmaschinenersatz. Ich habe mir einen persönlichen KI-Assistenten gebaut, den ich mit einem relativ umfangreichen Briefing von mir so getrimmt habe, dass er auch relativ stark auf meine Präferenzen und Use Cases dann Sachen ausspielt. Bin großer Freund mittlerweile. Ich habe mir dieses Plot-Gadget geholt, diesen Voice-Recorder, der dir dann automatisiert so Gesprächsauswertungen dann irgendwie gibt. Das finde ich auch echt spannend, gerade auf Konferenzen. Wenn du eigentlich, kannst du das Notizbuch in der Tasche lassen. Und ich glaube, das ist für mich eigentlich gerade ein Fokusthema, weil es auch für interne Organisationsentwicklung riesig ist. Wo ich sehr skeptisch bin, den Disclaimer gebe ich dann hier auch nochmal rein, ist gerade im Fußballbereich halt generischen Content eigentlich rauszuprompten. Da bin ich sehr, sehr skeptisch, weil ich glaube, dieses Thema der Authentizität und der Echtheit ist schon was ganz essentiell für Fußball- und Clubmarken ist. Und da würde ich AI-Slop, soweit es geht, immer vermeiden wollen.
Ja, passt auch nicht zu dem Kern, den wir eben besprochen haben bei euch, ne? Ja. Was ist das Geilste, was du auf Social in letzter Zeit gesehen hast?
Ach, das Geilste ist so ein schwieriges Adjektiv. Ich sag dir einfach mal was. Nee, ich kann dir mal einen TikTok-Trend sagen, der mich total abgeholt hat, aber der ist einfach altersbedingt. Ich hab's geliebt, diese Dad, what did you do in the 90s Videos, die jetzt reingekommen. Erstmal, weil Iris von den Google Dolls natürlich ein bockstarker Song ist und ich alt genug bin, um ihn in den 90ern schon geil genug gefunden haben. Aber was ich daran faszinierend fand, war, und das ist auch wieder so eine Stärke von Social Media, es bringt dich natürlich innerhalb von einem 6-Sekunden-Video in so einen bestimmten Nostalgie-Modus, den wir Menschen ja auch echt mögen. Und ich hab's einfach geliebt zu sehen, hey, was ist denn aus den Leuten eigentlich geworden? Das fand ich so faszinierend, manchmal auch erschreckend, manchmal auch motivierend, ne? Wenn man in der Alterskategorie ist.
Ja, fair. Cool. Du, tausend Dank, das hat richtig Spaß gemacht. Merci, merci.
Gerne, Pascal.
Dann würde ich sagen, halt die Ohren steif, viel Erfolg beim nächsten Spieltag und bis bald.
Danke dir, bis auf
jeden Fall. Jetzt kommt wieder die Werbepause fürs Berliner Tierheim. Eigentlich macht Paulina das, aber ich gebe mein Bestes, ihren Platz in Ehre zu übernehmen. Und ich habe mir heute Arktis rausgeschaut. Arktis ist ein Husky-Mix, schneeweiß, strahlend blaue Augen, super cute, ist noch sehr jung, kann noch viel lernen. Ihm machen laute Umweltreize zu schaffen, also er ist eher der Typ für eine ruhigere Gegend. Er kann auch noch keine Grundkommandos, das heißt, da kann man echt richtig viel bewegen. Sieht super, super cute aus. Wenn ich ihr wäre, würde ich mir das mal anschauen. Genau, ihr findet alle Informationen auf der Seite vom Berliner Tierheim. Das war's auch wieder. Eine weitere Folge Social Vita ist im Kasten. Vielen Dank, dass ihr am Start wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann teilt den Podcast doch bitte mit euren Kollegen und euren Kolleginnen auf Slack, auf Teams, auf LinkedIn, whatever. Je mehr Leute hier zuhören, desto spannendere Gäste bekommen wir und desto schönere Insights. Vielen Dank für euren Support. Liebe Grüße aus Berlin. Ciao.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell, Social Vita immer aktuell.